What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Heute sozusagen als Wiederholungstäter und Täterin am Start Paulina Schumann und Pascal Fiedler, die beiden Gründer von Charles & Charlotte, der Social First Agentur in Berlin. Und Wiederholungstäterin deswegen, weil die beiden vor ziemlich genau 3 Jahren, zuletzt aber auch zum ersten Mal in meinem Podcast waren. Damals haben wir über Social First als Mindset oder überhaupt, ich glaube, der Titel war einfach nur Social Media, also einfacher geht's kaum, gesprochen. Und damals hat mich vor allem interessiert, das Unternehmertum dahinter, Gründungsgeschichte, die Entwicklung. Wir haben, glaube ich, diskutiert über Organisationsmodelle, Kompetenzen, Zusammenarbeit, New Work. Also wir haben Leadership, wir haben, glaube ich, alles davon abgegrast, was ging. Seitdem hat sich in all diesen Feldern unfassbar viel geändert. Es hat sich ganz viel bei den beiden geändert. Und umso mehr freue ich mich, Sie beide hier zu begrüßen. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder da seid.
Toll, danke für die Einladung, Kim. Wir freuen uns auch riesig.
Ja, wir freuen uns.
Ja, finde ich gut. Ihr habt eben noch gesagt, bevor ich hier aufs Play-Knöpfchen gedrückt habe, ihr seid sowas von ready. Von daher, die Energie mag ich auf jeden Fall sehr. Ich habe ja eben schon gesagt, 3 Jahre ist es her. Im Juli 2023 fühlt sich an wie eine andere Zeitrechnung, wenn ich ehrlich bin. Und ja, man kann schon sagen, 3 Jahre später, aber auch viele schöne Cases und Belege eurer Arbeit später. Ich glaube, die Penny-Schafe, die gerade durch alle Hallen nach wie vor rennen. Und was ja interessant ist, wir haben damals schon über Social First geredet, da war das The Hittest Shit of the Town, zumindest als Wort. Und Pascal, du hast kürzlich in einem Artikel, ich glaube, es war in der Werben und Verkaufen gesagt, irgendwie, ja, also Social First als Begriff ist irgendwie verbrannt, aber das Mindset, was dahinter steht, das ist eigentlich aktueller denn je. Und lass uns vielleicht mal da ansetzen, um die letzten 3 Jahre emotional aufzuarbeiten oder auch fachlich. Was steckte dahinter, hinter deiner These? Wieso, was hat dich beschäftigt oder euch die Gedanken dazu zu machen?
Ja, das ist also eine sehr gute Frage und erstmal auch immer wieder verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Also, dass das 3 Jahre her ist und wir hatten in der Vorbereitung für den Podcast auch überlegt, dass wir uns damals hatten wir uns extra ein Podcast-Studio gemietet, in einem Coworking-Space. Und das fühlt sich wirklich an wie ein ganzes Jahrzehnt her. Und deswegen schön, jetzt nochmal ein Catch-up zu haben. Genau zu deiner Frage. Also, wir sind ja gestartet aus dieser Social-Media-Welt heraus, aus der Creator-Economy mit beide. Wir hatten große TikTok-Accounts. Wir haben gesehen, wie schnell das wächst und wollten das dann für Marken fruchtbar machen. Und dann gab es auch so eine Zeit, da muss ich immer wieder dran denken, wo ich glaube, diese Industrie sich mit Social First verloren hat, weil es ist halt eine krasse Kanaloptimierung. Und ich erinnere mich auch noch über so eine LinkedIn-Welle, dass teilweise dann noch der Ansatz des Deep-Branded Contents propagiert wurde, weil die Videos dann schön viral gehen und alle haben sich gefreut, jetzt irgendwelche Millionen Reichweiten zu erzielen. Und wir haben uns dann hinterfragt, ja, Moment, also was bringt das wirklich der Marke? Was bringt diese Kurzfristigkeit? Was bringt auch dieses ganze Trend-Hijacking, ne, wo wir uns alle auf LinkedIn in die Hände klopfen? Was bringt das wirklich übermorgen der Marke? Machen wir eigentlich Content für den Algorithmus oder machen wir eigentlich Content für die Marke? So, und über diese Diskussion haben wir uns halt gefragt, ob Social First eigentlich der richtige Begriff ist. Weil wenn man es radikal hinterfragt, dann ist es genau so eine Kanalpriorisierung, die man hinterfragen kann, wie TVC First zu sagen. Mhm. Und das war so eine Diskussion, die wir intern geführt haben und wo wir uns immer wieder selber an die Nase fassen und denken, ja, Moment, wir glauben weiterhin an Social als Leitmedium. Wir glauben weiterhin darin, dass Social die Art und Weise ist, wie Marken auch heutzutage geführt und aufgebaut werden. Aber jetzt Social First überall drauf zu stülpen, ist das wirklich die Antwort, um nachhaltig Marken wachsen zu lassen?
Das heißt, auch wenn ihr auf Social Media jetzt guckt, Paulina, ich weiß, wir haben damals bei der Demexco, war das, glaube ich, auf der Bühne zusammengesessen und auch über Kreativität auf Social Media gesprochen. Vielerorts wird ja jetzt das Thema Sea of Sameness diskutiert und jetzt habt ihr das Hijacking der Trends von diversen Marken irgendwie angesprochen. Das hat man ja schon gesehen. Spotify macht eine Disco-Kugel, alle drehen durch. Ja. Macht es das irgendwie besser? Also hat die Qualität gewonnen über die letzten Jahre, seitdem wir zuletzt gesprochen haben?
Du meinst jetzt die Qualität an der Kreation auf Social, das würde ich schon sagen, ja, auch einfach, weil die Budgets gestiegen sind und weil der Fokus gestiegen ist, ne? Aber du hast gerade die Disco-Kugel angesprochen, mein Lieblingsbeispiel ist immer, erinnerst du dich noch an das, wie heißen sie denn, an das Konzert, wo der CEO mit seiner HR-Tante da, wer war denn das, welche Band war das denn nochmal? Auf jeden Fall haben alle Marken den Trend mitgemacht und dann habe ich danach immer gefragt, ja,
Coldplay,
genau. An den erinnert ihr euch denn? Was ist denn hängen geblieben? So, und es konnte mir niemand, konnte mir irgendeine Marke sagen, keine einzige, wo man gesagt hat, boah, die hat's cool gemacht. Es haben aber wirklich fast, ich würde sagen, 85% haben mitgemacht. Mhm. Und ich glaube, das ist halt das Problem. Und da hast du einfach keine Qualität mehr, weil am Ende, was willst du? Du willst irgendwie Wachstum für die Marke, du willst Bekanntheit, du willst Sympathie, whatever it might be. Und das erreichst du damit nicht. Ich würde aber schon sagen, dass generell die Qualität von Kreation auf Social extrem angenommen hat. Also einfach größere Budgets, größerer Fokus. Es ist nicht mehr dieses, ah ja, und dann hier irgendwie ein Retainer von 3.000, 4.000 Euro im Monat und dann macht ihr da mal irgendwie ein bisschen UGC und irgendwie die Praktikantin oder der Praktikant macht das dann schon. Und die Etats steigen und somit eben auch die Kreationsqualität. Plus, ich glaube auch, dass dieses Thema Social First, also früher war es ja auch ganz schwer, Kreative für Social zu finden. Also es waren ja eigentlich oft QuereinsteigerInnen, die sich jetzt auch einfach selber nochmal weiterentwickelt haben, die ganz andere Tools gelernt haben, die ganz andere Kreativtechniken gelernt haben. Plus du hast auch einen sehr hohen eine Übersprungsrate von Klassik-Kreativen, die halt merken, boah, da passiert halt der geile Scheiß. Da kann man halt wirklich wild denken. Da muss ich nicht mehr irgendwelche Handzettel und irgendwie out of homes optimieren, sondern kann halt wirklich richtig kreativen Scheiß machen.
Habt ihr das Gefühl, weil das ist ja auch eine spannende Erkenntnis, die sehe ich auch nur, dass die Budgets in dem Bereich steigen, auch die Bereitschaft, in gute Produktionen zu investieren, steigen. Das muss jetzt nicht heißen, dass die Produktion dann 400.000 Euro kostet, aber sie steigen, also versus 2.000, die du eben, oder 3.000, die du genannt hast. Steigt damit eigentlich auch die Sensibilität des Kunden wieder in Sachen Abnahmeschleifen? Weil das Schöne an Social war ja auch die Geschwindigkeit. Und der Pragmatismus und die Freiheitsgrade, wie du es eben gesagt hast, die drehen frei, weil sie es endlich wieder dürfen. Nimmt das auf der anderen Seite ab?
Also ich glaube, das ist ein bisschen so eine Partner-Marken-Kunden-Frage. Auf der anderen Seite glaube ich immer, und das können wir, glaube ich, alle nicht leugnen, da, wo das Geld hinfließt, da wird halt drauf geguckt. So. Mhm. Und das ist dann gar nicht unbedingt die Verantwortung, sage ich mal, vom internen Team, sondern oft wahrscheinlich vom Vorstand. Ne? Also wenn da einfach Budgets geschiftet werden und dann heißt es, okay, Social bekommt jetzt 20, 30, 40, 50% mehr, dann sind da auch einfach mehr Eyeballs drauf. Und früher war das ja oft so dieses, also ich erinnere mich noch an unsere Anfangszeiten, dass wir teilweise so unter dem Radar TikTok-Kanäle geführt haben für irgendwelche Konzerne, wo dann halt so der Head of Social gesagt hat, ey Leute, komm, wir probieren das mal so under the radar aus, der Vorstand weiß das nicht und so, aber wir gucken mal, wie das performt. Das passiert ja heute so nicht mehr. Ne? Da wird dann wirklich, da kommt dann eine Strategie, da kommt dann ein dezidiertes Budget, da kommen Reportings, also die gab es auch schon früher, ne? Aber du weißt, was ich meine, da ist ein anderer Fokus drauf.
Ja, absolut. Merkt ihr denn, also ist eure Rolle zunehmend bei euren Kunden auch nicht nur die Social-Agentur zu sein, sondern grundsätzlich die Kreativagentur zu sein, wenn Social das Leitmedium ist? Oder seid ihr immer neben einer Kreativagentur beim Kunden unterwegs?
Möchtest du? Das war angesetzt.
Genau, nee, ja, total. Richtig. Vor allem, also ich glaube aus mehreren Gründen. Es gibt beide Setups tatsächlich noch. Aber oft ist es tatsächlich so, dass wir eine Social-First-Leitidee entwickeln, ein Insight, eine Beobachtung aus Social heraus. Und dass wir dann auch die Exekution auf Social machen und dann gegebenenfalls Partner reinholen für die Umsetzung auf CTV. Wir haben auch schon mal selber ein CTV produziert. Also ne, weil es geht ja...
Ihr habt schon mal bei Horizont einen gepromptet, ein Out-of-Home.
Ah, ja, stimmt, ein Digital Out-of-Home auf dem Horizont-Kongress, stimmt. Ja. Genau, und uns geht's ja nicht darum zu sagen, Social als die Plattform, der Kanal als Leitmedium, sondern die Denke, die dahinter steckt. Ne? Und das kannst du dann gut aus Social heraus entwickeln und dann aber total easygoing auf TV, Out-of-Home und alle anderen Kanäle oder Touchpoints adaptieren. Und das machen wir auch schon bei Partnern.
Ja. Und was ich nochmal ganz wichtig finde, was wir irgendwie nie vergessen dürfen in dieser aktuell auch sehr performance-orientierten Welt, wir reden gerade über Medien und über Kanäle. Das ist die Art und Weise, wie etwas zu den Menschen gebracht wird. Aber dahinter im Ursprung steht immer noch der Mensch. Und ich glaube, diese Frage, die wir uns als Marken und Werbetreibende stellen müssen, ist, was bewegt denn einen Menschen? Was interessiert diese Menschen? Wie schaffe ich es, für Menschen relevant zu sein? Und ich glaube, diese Frage aus meinem Blickwinkel sollten wir als Agenturen als allererstes lösen, bevor wir wieder in einen Kanalkampf reinfallen, unterschiedliche Kanäle priorisieren, wieder über den anderen heben, eventuell Probleme reproduzieren, die wir in der Vergangenheit über alten Medien angekreidet haben. Mhm. Und ergänzend, was Paulina meinte, ist weiterhin unsere Überzeugung, dass Social der Ort ist, Leitmedium, Zeitgeist, Relevanz. Und wenn du verstehst, wie du diese Themen identifizieren und heben kannst, kannst du aus meinem Blickwinkel relevante Marken für die Zukunft bauen.
Jetzt hast du eine super, super Überleitung gebaut, ohne es zu wissen. Oder vielleicht hast du es geplant. Denn alle, die eifrig Fachmedien und LinkedIn lesen, haben es mitgekriegt. Ihr habt vor ein paar Tagen eine neue Beratungsunit für Markenführung gegründet. Das dritte C sozusagen bei euch, also Charles & Charlotte & Consulting, die ja letztlich genau das machen soll. Ne? Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist eure Idee zu sagen, wir führen nicht Marken sozusagen aus dem Boardroom top-down, sondern wir entwickeln sie aus der Kultur heraus. Das heißt sozusagen Social First als Touchbase für die Bedürfnisse der Zielgruppen und Communities und Menschen da draußen, die dann wiederum in ein möglichst fluides Markensystem einfließen. Oder? So, ganz grob ist quasi die Idee, die Positionierung. Erzählt mal ein bisschen, weil das ist ja immer auch unternehmerisch eine Genese. Das ist ja nicht in einer Woche geboren und dann macht man das. Wobei, das würde ich euch auch zutrauen. Aber erzählt mal, was eure Gedanken dahinter sind und vielleicht auch Beobachtungen, die zu diesem neuen Angebotsfeld geführt haben.
Ja, wir können vielleicht ganz kurz mit einer Anekdote anfangen bezüglich des Namens.
Ihr habt Pizza gegessen irgendwie.
Ja, wir haben Pizza, natürlich. Wir haben Pizza gegessen. Ne? Ich kann am Anfang, also man muss sagen, ich finde, das ist einer der schönsten, hatten wir im Vorgespräch auch kurz darüber gesprochen, einer der schönsten Möglichkeiten, dass diese Branche im Umbruch ist und dass wir uns aus unternehmerischer Perspektive fragen können, was braucht der Markt? Wo entwickelt sich es hin? Wie können wir die Zukunft gestalten? Weil ich glaube ja an diese Branche, ich glaube an die Leute. Und wir haben dann, als diese Idee mit der Consulting aufkam, haben wir unterschiedliche Namen entwickelt. Die waren auch sehr crazy, sehr witzig. Also ich erinnere mich an Haben wollen war ganz cool oder Houston. Ne? Wir haben ein Problem, Probleme lösen. Was war noch dabei? Prima, Etage 63. Und dann haben wir diese Namen an ganz viele CMOs gespielt. Meinen so, ey, guck mal, das haben wir vor. Was haltet ihr davon? Das Feedback war vernichtend. Wirklich alle waren so, okay, Kindergarten, das kann ich intern bei C-Level nicht vorstellen, wenn ihr an einer Marke arbeiten wollt und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir uns für End Consulting entschieden, also Charles & Charlotte End Consulting. Und der Grund, wo das herkam, das ist ganz schön, wir haben nämlich gemerkt, dass wir in ganz, ganz vielen Briefings, das geht in die Richtung, was wir eingangs gesagt hatten, der Fokus lag immer auf mehr. Es war, ey, könnt ihr mehr Content machen? Mit KI geht das schneller, mehr Creator buchen, mehr UGC, mehr Performance, mehr Follower. Und wir so, wow, klar, können wir alles machen. Wir haben die Infrastruktur da, wir haben die Leute da, die Kultur. Aber wenn ich mir anschaue, wie stark der Wettbewerb geworden ist auf Social, dann ist der Content an sich, es gibt ja einen Überhang, es gibt ja also mehr Supply als Demand an Content auf den Netzwerken da draußen. Und wenn man die Marke dann fragt, ja Moment, wofür steht ihr denn eigentlich? Weil die Marke ist ja das Wichtigste, was euch differenziert. Der Content ist ja eine Übersetzung davon. Dann kommen ganz oft so Fragezeichen und keine klaren Antworten. Da haben wir gesagt, Moment, dann habt ihr aus unserem Blickwinkel gar kein Content-Problem, ihr habt ein Strategieproblem, ihr habt ein Markenproblem. Kein Problem. Wir können reingehen in die Netzwerke, wir können reingehen in die Kultur, wir können reingehen in die Communities, wir können verstehen, wo rund um eure Marke Bedeutung erzeugt wird, wo Identität entsteht, wo Zugehörigkeit entsteht, können das, wie ich eben meinte, extrahieren und für euch so die Marke positionieren. Und wenn, als wir das weitergedacht haben, da sind uns Ideen gekommen, ja Moment, dann nutzen wir Social als eine Art Forschungslabor oder Marktforschung. Aber es ist ja nicht mehr dann Social die Antwort auf alles, sondern die Marke ist repositioniert und dann können wir das ja auch übersetzen in Events, in Out-of-Home, auch mal ein TV, in Streaming. Das müssen wir dann nicht mehr machen, weil ich glaube weiterhin, du brauchst Kompetenzen. Das können andere Agenturen machen, aber du brauchst dann ein gutes Entscheidungsframework und das ist das Operating System, von dem wir immer sprechen, Brand OS, mit dem wir dann Marken diese Freiheit und trotzdem diesen harten, festen Kern geben.
Genau, und vielleicht nochmal ganz kurz zur Entstehungsgeschichte, weil du das ja eben ein bisschen angeteasert hattest. Also ja. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, dass wir ganz oft wirklich in so eine Kreativagentur-Rolle schlüpfen, irgendwie automatisiert. Und wir sind irgendwie auch automatisch in so eine Art von Beratungsrolle geschlüpft. Also das ist irgendwie so natürlich gewachsen. Wie Pascal gesagt hat, ganz viel natürlich bei New-Business-Anfragen, ne, weil du immer erstmal fragst natürlich den Partner, die Marke, ey, wofür steht ihr? So. Und ich glaube, das ist schon immer in unserer DNA gewesen. Du kennst uns auch, dieses so Hinterfragen, Challenging the Briefing, was anderes machen, Nein sagen, um die Ecke, so. Und durch dieses Mindset ist es irgendwie passiert, dass ganz viele Marken dann gesagt haben, ja, okay, aber was würdet ihr denn machen? Also was wäre denn jetzt der nächste Schritt? Und dann haben wir eigentlich wie so kleine Testpiloten aufgesetzt und sind wirklich in diese Beratungsrolle gegangen und haben halt gemerkt, wie krass viel Spaß uns das macht. Also wie spannend dieses Feld einfach ist und wie alt da teilweise die Denke noch ist. Also so teilweise wie halt Social vor 3 Jahren. Also entweder du hast halt Startups, das ist jetzt sehr natürlich sehr überspitzt, ne? Aber für den Podcast hier können wir mal ein bisschen was raushauen. Entweder du hast die Startups, die wirklich so Plattform-Kanaloptimierungsgeil sind, die halt wirklich nur so diesen Vanity-Metrics auf der Plattform hinterherlaufen. Oh, mehr Views, mehr Likes, mehr Klicks, mehr Sales. Und die halt die Marke komplett vernachlässigen. Oder du hast halt sehr traditionelle Konzerne, die halt sagen, hier, das ist unsere Brand-Bible, unser Brand-Book und Kontrolle, Kontrolle und merken halt, okay, Mist, aber jetzt die Social-Media-Managerin kreiert da irgendwie ihre eigene Welt auf Instagram und der nächste macht was anderes auf Out of Home und wir haben ja auch noch Creator-Events und dann haben wir auch noch eine Plattform hier für die gebaut und es hängt irgendwie alles nicht mehr richtig zusammen, aber eigentlich wollen sie die Kontrolle haben. So, das sind so diese zwei extremen Pole. Und das ist eigentlich, wie gesagt, organisch gewachsen. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, jetzt müssen wir dieses Offering irgendwie mal in Worte fassen und irgendwie auch trennen von der operativen, weil es ja schon nochmal was anderes ist. Und natürlich auch gegebenenfalls nochmal sagen, okay, wir haben da auch Bock mehr zu machen, weil es uns so Spaß macht und weil es nochmal so ein anderes Feld ist.
Mhm. Kann ich total nachvollziehen. Also ich glaube, es ist auch eine gute Phase, ne? Weil es natürlich dieser Wunsch nach Orientierung bei gleichzeitig krasser Komplexität, Geschwindigkeit, Fragmentierung der Kanäle und letztlich ja auch, ne, das ist, da hat es ja schon die Entwicklung gegeben von so ganz starren Markensystemen, wo es dann früher immer wie so Art irgendwie die Brand Police gab, die dann alles freigeben musste in Clearingstellen in Unternehmen. Gibt es ja schon jetzt deutlich fluidere Markensysteme, die verstanden haben, ne, dass es nicht sozusagen dieses eine strenge 100-Seiten-PDF gibt, was dann irgendwie 10 Jahre nicht mehr angefasst wird. Ich glaube, das ist total wichtig. Und mir ging es so, ich dachte auch eher so, als ihr das gegründet habt oder mir erzählt habt, oh krass, ich dachte, das macht ihr längst schon. Ne? Also ich dachte, das ist so, weil ich glaube, aus einer Kreativagentur-Sicht gesprochen, natürlich beschäftigst du dich die ganze Zeit mit Marke, ne, und stellst diese Fragen und machst Consulting und markenstrategische Grundlagen und das Thema Zeitgeist und Popkultur. Wenn ich es richtig verstehe, bei euch ist es halt noch stärker, du hast es ja eben, glaube ich, gesagt, Pascal, ne, dieses Thema, dass Social eigentlich das Labor ist, aus dem man die Erkenntnisse für den Markenkern oder die Markenidentität herauszieht, oder?
Ja, ganz genau, ganz genau. Also ja, und das ist die Herausforderung. Wir haben das schon gemacht, aber dennoch hast du ja als Agentur ein Label da drauf. Mhm. Und du hast ja auch eine Infrastruktur und du hast auch gewisse Talente. Und wir werden halt primär angefragt für, hey, ihr seid die, die machen geilen Scheiß auf Social. Ihr wisst, wie Social funktioniert. Ihr wisst auch, wie man Marken auf Social aufbaut. Haken dran. Lieben wir, machen wir auch weiter. Weil ganz oft, so wie ich eben meinte, haben wir uns halt eben dann das Briefing angeschaut, die Marke angeschaut, das Social Game angeschaut und haben gesagt, okay, wir können auf Social halt nur ein Stück weit optimieren, weil der Grundstein ist nicht gar gelegt. Mhm. Und dann hast du ganz oft aus unserer Erfahrung viele Marken, die immer noch nach diesem alten System arbeiten. Dann kommt das Brandbook, dann ist da das Lighthouse. Das ist immer noch eine freigaben- und kontrollorientierte Art und Weise, eine Marke zu führen. Und das clasht radikal mit der Art und Weise, wie wir glauben, wie Marken gerade geführt werden. Wir reden alle immer von Partizipation, von Kontrollverlust. Nicht mehr über USPs, nicht über Benefits reden, aber es ist in so vielen Unternehmen noch drin. Und daher, wir haben bei uns in den ganzen Präsentationen immer so eine umgedrehte Pyramide, ne? Also was du eben meintest mit dem Boardroom. Früher war es, hey, wir schließen uns mal ein, verglastes Eckbüro, überlegen unsere Marke, unsere Werte und dann pushen wir es, Sender, Empfänger, Megafon schön in den Markt und Penetration. Klappt heute nicht mehr, weil digitale Medien, alles ist skippbar, Leute haben Ad-Filter, ne? Und wir müssen erst erschaffen, Teil von der Lebenswelt der Menschen zu werden. Deswegen sagen wir nicht top-down, sondern bottom-up. Was ist der Gedanke, ne? Social zu nutzen, da Relevanz zu verstehen und das dann in eine Marke zu packen, die dann aber über die Touchpoints hinweg kohärent, nicht konsistent, funktioniert.
Mhm. Und sag mal ganz kurz, weil das finde ich interessant, ne? Also der Unterschied in eurem System, keine starre Marken, kein starres Markenverständnis, sondern ich sag mal, der Kern, der sich auch je nach Kanal, noch nach Communities und so weiter fast amöbenhaft anpassen kann oder sich entwickelt. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie gelingt es trotzdem, dass die Markenidee dahinter zu transportieren?
Ja, ja, absolut.
Also, dass es sich immer nach derselben Marke anfühlt, ja, obwohl sie so unterschiedlich auftritt.
Ja, ganz genau. Also, total gute Frage. Und also einmal kurz das wichtig, wir haben dieses Brand OS nicht erfunden. Das ist ja ein gängiges Konzept und ich will uns auch gar nicht damit rühmen. Was der Neuigkeitswert ist, den wir hinzufügen, ist dieser Blickwinkel, diesen Kern das Betriebssystem aus Kultur, aus Social heraus zu definieren. Das ist nochmal wichtig als Differenziator. Und ich glaube, es ist eine Zeit für ein Beispiel, oder? Bei der Frage, wie das konkret aussieht. Also du hattest ja eben gerade schon Penny angesprochen. Penny ist ein sehr gutes Beispiel. Da gibt es jetzt schon ein gutes Bild von der Marke. Das ist auch öffentlich. Echte Freude. Das ist kommuniziert. Auch entwickelt aus einer kulturellen Spannung heraus, weil die Welt gerade nicht einfach ist und gute Marken aus meinem Blickwinkel schaffen Entlastung. So, also echte Freude definiert über eine kulturelle Relevanz. Jetzt haben wir uns das angeschaut auf Social und haben uns geguckt, Moment, wer kauft denn die Marke Penny? Haben das dann priorisiert? Wo sind denn diese Leute kulturell zu Hause? Was sind deren Interessen? Was sind deren Communities? Wie glaubwürdig kann Penny da reingehen? Wo ist der Wettbewerb? Und wie groß ist das? Und bei dieser Analyse ist dann herausgekommen, dass Reality ein Feld ist, eine Community ist, wo wir dieses Thema echte Freude differenziert und glaubwürdig rüberbringen können. So, das heißt, im Kern steht die Marke mit echter Freude. Draußen umherum ist jetzt Community als das Spielfeld, wo wir stattfinden. Und jetzt kannst du dich ja fragen, Moment, wie bringen wir jetzt diese beiden Elemente auf unterschiedlichen Touchpoints zum Leben? Mhm. Auf Social ist es jetzt einfach, dann denkst du an Creatorin, du denkst an eigene Serien. Wir denken aber auch an Events. Wir haben mit RTL den Reality TV Award, bei Calvin Klein beispielsweise, umgesetzt. Du kannst jetzt auch noch weitergehen und denken, Moment, wie kriegst du denn Reality in TV? Wie kriegst du denn Reality an den POS? Wie kriegst du Reality TV an eigene Produkte? So, und dann sind wir in dieser Operating-System-Logik drin, wo du auf einmal ein ganz klares Spielfeld hast, weißt, was du machst, was du nicht machst. Und das ist aus meinem Blickwinkel halt gute Markenführung, die aber eine Freiheit lässt an den Touchpoints, wie es umgesetzt wird.
Mhm. Hilft das als Orientierung? Voll, voll. Ich überlege nur gerade, ob ich es anders machen würde. Also was sozusagen, also ich verstehe den Gedanken dahinter. Das heißt auch, ihr habt nicht echte Freude geändert. Also die Markenidee bleibt sich im Kern treu. Aber ihr habt ja eigentlich ein Vehikel gefunden, in dem ihr gesagt habt, Reality is the thing. So, also ihr habt quasi, und das ist das, was wahrscheinlich bei uns so eine Art Creative Strategy wäre. Also wir machen aus dem Markenkern ein Sprungbrett, was in der Community resoniert, um dann zu sagen, wie kann man Reality an den jeweiligen Touchpoints übersetzen, also adäquat inszenieren, übertragen, was weiß ich.
Ja, ich habe noch ein abstraktes Beispiel und dann noch ein Beispiel, was ich immer droppe, mit dem ich mich aber noch nie richtig auseinandergesetzt habe. Deswegen ist es immer so leicht gefährlich, aber why not? Also erstmal vielleicht das abstrakte Beispiel. Ich vergleiche das immer mit Software. Bei Software gibt es einen sogenannten Kernel. Das ist die Software, also quasi das Programm, auf dem alles läuft. Das ist die Logik. So, iPhone-Beispiel, da ist eine Software drauf, ein Kernel. Und dann hast du aber ja alle Apps, die komplett anders sind, unterschiedlich aussehen, aber die alle auf dieser Logik arbeiten. Und dann gibt es Software-Updates und dann updaten sich auch alle Apps. Und so stelle ich mir, also so finde ich, ist es so ein abstraktes Beispiel für dieses Zusammenspiel von Instagram sieht anders als aus meiner Notes-App, als mein Telefon, aber im Endeffekt laufen die alle auf dem gleichen Betriebssystem quasi. Mhm. Und Penny war jetzt ein Beispiel, was mir immer hängen bleibt, was ich sehr inspirierend finde. Ich habe jetzt keine wirkliche Kommunikation dazu im Kopf, aber DM. DM hat ja als Leitsatz den Menschen, so, ne? Und das ziehen die durch ihre komplette Organisation bis hin zur Kommunikation durch. Also die sagen ja irgendwie, der Mensch und radikal an seinen Bedürfnissen ausgerichtet. Das heißt, die sagen nicht Workforce und meine Mitarbeiter, sondern die sagen, wir sind eine Arbeitsgemeinschaft. Ja, also allein schon auch Worte kreieren Wirklichkeit. Die kündigen niemanden wegen KI, also haben sie gesagt, ne? Let's see, aber weil der Mensch steht im Vordergrund, der Slogan, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Und das merkst du, finde ich, schon, wenn du an der Kasse bei Rossmann stehst oder wenn du an der Kasse bei DM stehst. Mhm. Und idealerweise hast du ja eine Marke, die sich nicht nur in der Kommunikation widerspiegelt, sondern die sich wirklich durch die komplette Organisation widerspiegelt. Mhm. Deswegen Beispiel haben wir ja auch jetzt in der Consulting jemanden im Team, der Organisationsentwicklung macht, weil ich glaube, dass das ist natürlich the best case, ne? Wenn du wirklich, dass deine Marke sich durch die komplette Organisation durchzieht.
Absolut. Also bin ich auch bei dir bei dem Beispiel, ne? Das ist ja bei IKEA ähnlich, ne? Schon die Frage, duzt mir unsere Kunden, sieht's mir unsere Kunden? Also Marke ist ja deshalb auch oft beim CEO aufgehangen, weil es viel mehr ist als ein Kommunikationsinstrument, sondern ja eigentlich eine unternehmensstrategisches Führungsinstrument und letztlich auch, um Entscheidungen zu treffen. In welche Geschäftsfelder gehe ich? Also all das hat ja ganz viel mit Marke zu tun. Aber Paulina, das finde ich interessant. Erzähl nochmal Stichwort Unit und ja, eure, vielleicht auch eure Führungsstruktur. Also wer leitet das Consulting-Angebot? Wie habt ihr euch da aufgestellt?
Ganz bewusst erstmal sehr schmal. Also ich meine, das Ding ist ja jetzt ganz frisch.
Paar Tage alt, ja.
Genau, paar Tage alt. So, da heißt, da muss erstmal ein bisschen Kohle reinkommen. Nee, Spaß beiseite. Also wir haben ein Team, wir sind im Endeffekt ein Team aus 4 Leuten. Ich bin dabei, ich mag Kreation, Kultur. Wir haben Pascal dabei, kommt ja auch aus der Strategie, aus der Beratung. Und dann haben wir 2 weitere Leute dabei. Einmal die Tina Heine. Tina ist hat bei uns sehr lange die Beratung geleitet. Davor war sie bei GUD und hat dort die Beratung geleitet. Und das Spannende an Tinas Profil ist eben genau diese Organisationsentwicklungsperspektive. Die hat sie, da hat sie auch eine Ausbildung zu gemacht und brennt dafür. Und das ist halt ein total großer Mehrwert, wenn wir über dieses Brand OS sprechen, wenn wir über die Implementierung sprechen, etc. pp. Und dann haben wir noch den Benjamin Jopen dabei. Der war lange bei Heimat tatsächlich und hat für Hornbach sehr viel gemacht und hat da auch das komplette Social Team geleitet. Hat aber natürlich auch nochmal mehr diese klassische Erfahrung, ne? Also bringt wirklich Classic, Kreativagentur, Marke mit an den Tisch. Genau, das sind wir zu viert und das ist so das Setup.
Und sag mal, es gibt ja, zumindest bei Charles & Charlotte, gibt es ja noch Hans Neubert, der das Consulting leitet. Das ist dann aber eher dieses Projekt-Consulting auf Social bezogen?
Social Media? Genau, Social Media.
Genau, ja, also ich glaube, die Differenzierung, wie wir sie uns vorstellen, ist halt, Charles & Charlotte optimiert den Kanal, mhm, besten Sinne für die Marke. Und die Consulting definiert die Marke losgelöst von dem Kanal.
Okay.
Genau. Und wir sind da auch so ehrlich, so wurden wir das auch schon ein paar Mal gefragt, das ist auch richtig, weil wir natürlich Social Media Nasen sind. Ja, hör mal, ist die Consulting nicht nur ein Vertriebskanal für die Charles & Charlotte GmbH? Nein. Also es kann sein, dass Social Media eine Antwort ist auf das Problem. Es kann sein, dass Charles & Charlotte eine Agentur ist, die wir vorschlagen. Aber wenn wir das ein Vertriebskanal von unserer eigenen Agentur werden oder ein Vertriebskanal von Meta oder whatever, TikTok, wären wir schlechte Berater. Weil der Grundanspruch einer Beratung aus meinem Blickwinkel ist Unabhängigkeit, Neutralität, um die Ziele der Auftraggebenden zu erreichen. Und da müssen wir so ehrlich sein und sagen, hey, sind wir vielleicht nicht die Besten? Und das kann sein, weil wir können auch nicht alles.
Mhm.
Sehr gut.
Als ich Consulting auch gelesen habe, so als Begriff, fiel mir sofort auch, ist viele Jahre her, TLGG ein.
Ja.
Oder? Habt ihr jetzt wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal gehört, aber so das Thema irgendwie Social und digitale Kommunikation auf der einen Seite und dann irgendwann auch Beratung, Marke, Organisationsentwicklung und so weiter. Und die hatten, glaube ich, die hatten schon Schnittstellen, aber sie hatten teilweise auch ganz andere Projekte, die dann irgendwie wenig miteinander zu tun hatten.
Ja.
Hat euch das beschäftigt, als ihr darüber nachgedacht habt? Oder ist das hier so lange her, als dass ihr euch daran erinnert?
Nee, wir haben es ein bisschen, wir haben tatsächlich darüber nachgedacht, generell uns den Markt angeguckt. Also vor allem der Fall mit TGG und Consulting ist ja fast schon, soll ich sagen, tragisch in der aktuellen Omnicom. Reorg gibt es jetzt ja die TLGG Consulting nicht mehr, ne? Aber es ist interessant.
Es gibt auch nicht mehr TLGG.
Ist es so, hat sich ein bisschen was getan. Ne? Ja. Wäre interessant, weil du hast ja so diese zwei Bewegungen. Also generell hast du ja die Unternehmensberatung, die Accentures dieser Welt, die Kreativressourcen und Kreativkapital sich einkaufen, um die komplette Wertschöpfungskette abzubilden. Und dann hast du aus der anderen Blickwinkel halt den Versuch von den exekutionsorientierteren Agenturen auf das Level Marke, auf das Level Beratung reinzugehen. Und ich finde schon, also auch da Grüße an Christoph Bornstein von TLGG gehen raus, dass sie das sehr gut gemacht haben, weil Christoph, die waren ja die Ersten, die haben, glaube ich, damals angefangen, Facebook-Seiten für Lufthansa zu managen, als noch keiner darüber geredet hat. Das ist gefühlt 2007, 2008, ich weiß es nicht. Und er hat es dann geschafft, dieses Phänomen, warum digitale Kommunikation anders funktioniert, zu übersetzen, ein Geschäftsmodell, und hat sich dann dem Thema Digitaltransformation mit der Consulting gewidmet. Das ist sehr, sehr, sehr stark aus meinem Blickwinkel in eine Unternehmensberatung reingerutscht oder hat sich reinentwickelt. So weit würden wir jetzt gar nicht gehen. Also da gibt's aus unserem Blickwinkel Elemente, wo wir sagen, wenn wir Marke als Betriebssystem konsequent denken, dann muss organisatorisch sich auch was verändern. Aber es wäre auch komplett übertrieben, wenn wir jetzt sagen, wir wollen mit Accenture und McKinsey und Bain und BCG in einen Pitch. Glaubt uns keiner. Ist auch nicht unser Home-Turf. Ne? Deswegen sind wir da auf Thema Marke.
Ich glaube, es ist ja auch eine schlaue Entwicklung, ne? Weil, und das ist ja auch so ein Feld, auf das ich gerne noch mit euch zu sprechen kommen würde, das ganze Thema AI, und ihr habt es vorhin schon angesprochen, ne? Also die Content-Flut, das Angebot ist viel größer als der eigentliche Bedarf. Ich glaube, über die Hälfte ist schon AI-generierter Content, den sich sozusagen unsere Profile irgendwie immer wieder hin und her schieben. Also noch wahrscheinlich nicht alles automatisiert, aber die Texte, die man so auf LinkedIn liest, sind, glaube ich, größtenteils ChatGPT geschrieben, auf jeden Fall. Insofern ist es ja auch schlau, ne? Weil dieses höher, schneller, weiter und einfach mehr Content, also passt ja erstens nicht zu eurer kreativeren Positionierung auf Social Media und nimmt gleichzeitig ja auch die Chance, einfach Volumengeschäft zu machen, weil es nur Füllstoff ist für irgendwelche Kanäle, die wahrscheinlich ja unternehmerisch keinen wirklichen Unterschied machen, oder?
Ja.
Ja, also ist ja auch die Frage der Wertschöpfung der Agentur und eures Geschäftsmodells dahinter, ne? Also wo entsteht künftig auch für euch ein Wert, den ihr eigentlich für die Kunden in gute Pakete packen könnt?
Ja, total. Und ich glaube, also wir wären schlechte Unternehmer und Unternehmerinnen, wenn wir nur in unserer kleinen Kammer sagen, da haben wir Spaß drauf, das machen wir. Sondern wir sind ja da, um die Probleme von den Menschen, von den Marken, von den Werbetreibenden draußen zu lösen. Mhm. Ich glaube, genau was du gerade sagst, also wir... Ich würde sagen, haben uns sehr tief in dieses Thema KI eingebuddelt und auch dann voller Transparenz wirklich schlaflose Nächte gehabt. Ne? Also wenn man sich mal ein bisschen anschaut, was bei Anthropic jetzt abgeht mit Mythos, was irgendwie nicht released werden darf. Jetzt wird Fable zurückgezogen, weil es zu mächtig ist und so eine geopolitische Auswirkung hat. Also diese Kraft, die KI hat, ich bin überzeugt, dass viele die in Deutschland immer noch unterschätzen. Weil viele immer noch in irgendwelchen Chatfenstern abhängen und prompten, dann kommt da mal eine falsche Aussage raus und sagen sie, ja, KI funktioniert nicht. Aber diese transformative Kraft, die KI hat und die unsere ganze Branche wirklich auf den Kopf stellen wird, haben viele noch nicht auf dem Schirm. Mhm. Wir haben uns halt die Frage gestellt, was bedeutet das für uns? Auf der einen Seite müssen wir dann eben die operative Umsetzung KI-ready machen. Können wir gerne noch mal ein bisschen eintauchen?
Ja, unbedingt. Lass uns gleich mal machen. Ja.
Lass uns machen. Auf der anderen Seite ist auch natürlich die Frage, was wird KI denn eben nicht können? Wo wird es den Menschen in Zukunft in der Wertschöpfung, im Marketing weiter brauchen? Und wenn ich mir anschaue, wie ich mit KI arbeite und was da an Outcome rauskommt und wenn man wirklich jetzt mal überlegt, wir wollen eine Marke kreieren, sei es visuell oder inhaltlich oder strategisch oder konzeptionell, das ist immer die gleiche Suppe. Du siehst das, du erkennst es. Genau wie du meintest, du erkennst mittlerweile auf LinkedIn, ob jemand mit KI das schreibt, ja oder nein. Nicht nur an dem Gedankenstrich, sondern an diesen Satzkonstruktionen.
Genau. Es ist nicht so, sondern genau. So.
So, und jetzt mal ganz kurz, wir prägen hier, wir reden über Marken. Marken haben eine Einzigartigkeit, weil sie besonders sind, weil sie Sachen machen, die andere nicht machen. Und genau diese besondere DNA zu finden, das ist doch unser Auftrag als Agentur. Wenn ich das jetzt über KI abbilde, also dann reproduziere ich das Dagesehene, aber es ist die nächste mathematische Wahrscheinlichkeit. Und das kann nicht der Job sein. Daher der Fokus zu sagen, diese Markenberatung geht wirklich auf Mensch. Die geht wirklich auf Menschen. Ich glaube, wir reden kaum irgendwo von KI. Die geht auf den Menschen, weil wir glauben, dass die Menschen einen Unterschied machen.
Ich glaube auch, dass wir haben ja ab August die Kennzeichnungspflicht. Das wird dann eh nochmal spannend. Also wenn das, was jetzt alle ahnen, da noch überall draufsteht, und zwar auch bei, weiß ich nicht, den klassischen Funkies oder Spotify-Spots oder, TVCs oder was auch immer, überall steht es drauf. Und interessanterweise, ich habe kürzlich eine Aufnahme gehabt mit einer Philosophin, die forscht zu dem Feld KI, Kunst und Kreativität und Gesellschaft. Das kommt aber erst in ein paar Wochen raus. Und sie hat auch gesagt, dass Menschen, die Sachen gezeigt bekommen, die KI generiert sind, es schlechter bewerten, wenn sie wissen, dass es KI generiert ist.
Ja.
Und interessant ist, weil sie dann auch sagte, Kunst war nie dafür da, effizient zu sein oder von Maschinen zu kommen, sondern Kunst ist eigentlich, ich sag jetzt mal salopp, eigentlich unnötig. Und deswegen lieben Menschen es so, weil es von Menschen gemacht ist, weil es eine Geschichte dahinter gibt, die echt ist und so. Und ich glaube eh, wir werden so eine Renaissance der Authentizität erleben, als Gegenbewegung zu dem, was wir jetzt gerade an vielen Stellen auch wahrnehmen.
Ja. Ich glaube übrigens auch, dass das der, also ich finde, was, ich will nicht immer auf diesem Schafskäse rumreiten, weil we all get it now, aber es haben ja auch wirklich Leute in der Branche, gehen ja bis heute noch davon aus, dass dieser Case gestaged ist, ja? Mhm. Vielleicht auch, wenn wir noch mit einer anderen Agentur da draufstehen und so, aber da, also das ist kein Goldcase, Punkt, das ist wirklich so passiert. Und ich finde, das ist so ein gutes Beispiel gegen KI, also beziehungsweise wo KI Grenzen hat. Hätte ich diese Idee einem Panel vorgestellt und gesagt, ey, guck mal, ich nehme 50 Schafe, ich lasse die in Penny rennen, die kacken da alles voll, die fressen das Gemüse auf und da machen wir eine richtig gute Kampagne draus. Da hätten die Leute doch gesagt, wer ist denn diese Loco-Frau da? Wer hat die überhaupt in der Agentur gelassen? So. Und trotzdem ist es eine der erfolgreichsten Kampagnen für Penny geworden, weil es so echt ist, weil es so absurd ist und weil es so unvernünftig ist und so weird. Also da kommt ja keiner drauf. Ne? Und ich glaube, das ist das, was KI nicht kann. Diese Unvernunft, dieses Abgespacete und halt wirklich dieses, okay, jetzt ist da irgendwo ein Bauer, der kann auch nicht erklären, warum die da reingerannt sind. Mhm. Ne? Also das ist ja, das passiert auf unserer Welt in echt. Mhm. Und ich glaube, da sind wir einfach noch sehr weit von entfernt, dass KI das jemals kann.
Und noch.
Ja,
noch
bin eine. Ich bei euch. Achso, das ist gerade.
Eine Ergänzung oder vielleicht noch eine. Andere Perspektive oder These, weil ich glaube schon, dass dieses Labeling von KI in kurz- oder mittelfristig keine Auswirkungen mehr hat auf die Wirkung von Kommunikation. Ich glaube, dass generell KI halt eine krasseste Revolution, ich würde es wirklich vergleichen mit dem Licht oder dem Feuer, das ist eine krasse Veränderung, stellt alles auf den Kopf. Da ist ganz natürlich eine Abwehrhaltung. Beispiel Eiffelturm haben auch alle in Paris Scheiße gefunden. Und jetzt feiern die
das
alle.
Das stimmt.
Ne? Und da gibt's halt mehrere Cases von. Und ich glaube halt, dass KI im Endeffekt, wenn es das bessere Produkt ist, da muss man sich nochmal fragen, wann ist es das bessere Produkt, weil es ist kein Allzweckwaffe für jede Problemlösung, aber wenn es die bessere Geschichte erzählt oder neue Geschichten möglich macht, dann ist da eine Akzeptanz da. Beispielsweise der Adidas-Spot, der jetzt sehr abgefeiert wurde, Backyard Legends, da waren Beckham und Zidane, ich weiß nicht, ob du den kennst, hast du es vor Augen, den Film? Ich schicke mir mal einen Nachgang. Mhm. Aber Beckham und Zidane waren mit KI in die 90er Jahre zurückversetzt. Das hat keiner gesehen. Aber es war eine extrem gut erzählte Geschichte. Und alle haben es
angefallen.
Genau, hat keiner irgendwie kritisiert oder ähnliches.
Kritisiert,
ne?
Ja, genau.
Genau, und ich glaube, dann macht es wiederum, es ist ein Werkzeug von vielen.
Absolut, und ich glaube, wir sind ja auch nicht am Ende der Entwicklung. Ne? Also das wird ja stetig besser. Das merken wir jetzt schon an der Entwicklung der letzten 2-3 Jahre, wie krass die Geschwindigkeit der Entwicklung ist. Aber sag mal, ihr sagtet vorhin noch, offen gesprochen, unternehmerisch schlaflose Nächte natürlich auch gehabt. Also global, galaktisch, weltpolitisch, aber eben natürlich auch mit Blick aufs eigene Geschäft und eure Arbeit. Wie habt ihr euch dem Thema AI gewidmet? Also ich habe immer mal wieder Postings von euch gelesen zum Thema Agentic Workflows und dass ihr euch da hart reingenerdet habt und so. Wie ist eure Antwort darauf? Welches System habt ihr euch gebaut? An welchen Stellen der Wertschöpfung setzt ihr wie automatisiert vielleicht auch schon auf die Tools?
Ja, total. Also total gute Frage und auch da absolut Transparenz. Wir haben die Antwort immer noch nicht und wir hatten sie am Anfang definitiv nicht. Wir haben so richtig viele Fehler gemacht. Ne? Also der Klassiker war so, hey Leute, ihr habt alle einen ChatGPT-Account damals, let's go. Katastrophe natürlich. Ne? Dann denkst du, okay, jetzt gehen wir weiter. Jetzt holen wir uns LangDocs, so Urban Spots von KI-Modellen. Jetzt habt ihr das, nutzt das. Jetzt müssen wir schneller und effizienter arbeiten, weil KI überrollt uns. Ne? So funktioniert natürlich ein Change Management nicht. Und was wir jetzt gemacht haben, und das funktioniert aktuell sehr gut, wir haben wirklich so einen KI-Adoption-Plan aufgesetzt. Also wie schaffen wir es, KI in alle Kernprozesse bei Charles & Chartered mit einzubringen? Das braucht so 3 Felder. Du hast auf der einen Seite Training, das heißt, die Leute bekommen fest bei uns 2 Stunden die Woche, um an KI in ihrem Skill zu arbeiten, und wir investieren in diverse Formate, um die abzuskillen. Erzähle ich gleich was zu. Du brauchst Time, das sind genau diese 2 Stunden, plus noch andere Working Sessions in den Skills, beispielsweise Hackathons oder ähnliches, wo wir uns anschauen, wie sind die Prozesse, wie können wir sie besser machen. Und du brauchst Tools. Ne? Das heißt, bei uns haben wir so Unlimited Access to KI. Alles wird gerade teurer. Alle Tools, die Teams brauchen, die datenschutzkonform sind, bekommen sie. So, und das haben wir jetzt ausgerollt, diese 3 Maßnahmen, über, und das war für uns ein Gamechanger, über so einen KI-Adoption-Tracker. Das heißt, einmal im Quartal schicken wir quasi einen Survey raus und versuchen zu verstehen, wo sind denn gerade die Probleme? Mhm. Erklären wir, unterstützen wir euch nicht genug? Sind die Tools nicht gut genug, whatever. Mhm. Da kam beispielsweise das Thema Zeit raus, haben wir jetzt angepasst. Ne? So, das heißt, der läuft einmal im Quartal. Dazu haben wir jede Woche in unserem All Hands, stellt ein Charlie etwas vor, was diese Person mit KI gemacht hat. Mhm. Darüber hinaus haben wir Q&A. Darüber hinaus haben wir ein Show and Tell, wo wir neue KI-Sachen vorstellen. So, und dieses ganze Wissen und diese ganze Veränderung haben wir bei uns in, kannst du es KI Operating System nennen oder KI-Infrastruktur, bei LangDocs so aufgebaut, dass dieses System das alles steuert und alle Prozesse dort drin über KI abgebildet werden sollen. Das ist noch nicht so. Mhm. Uns jeden einzelnen Prozess an, in jedem Skill, mappen den, fragen uns, was macht der Mensch, was macht die Maschine, und über ihn setzen ihn dann teilweise automatisiert, teilweise mit Agenten, teilweise aber einfach nur, ne, mit einem anderen Tool in dieses Betriebssystem. Und das wird dann gesteuert über einen großen Agenten, ist es sehr komplex, aber so vom Prinzip her ist so das Mindset.
Ja, und ich glaube, also vielleicht nochmal, weil das hört sich immer alles ganz busig an, ist es auch, bin auch sehr, sehr stolz, wo wir jetzt gerade sind. Aber vielleicht nochmal ein bisschen, du hast ja gesagt, die Revival of Authentizität. Also wir haben am Anfang auch krasse Leadership-Fehler gemacht, weil wir hatten beide Angst. Ich und Pascal sind beide sehr ehrlich und gerade raus. Ehrlichkeit ist auch unser Wert. Aber wenn du auf einmal vor deinen Mitarbeitenden, vor deinem Team stehst und sagst, oh mein Gott, Hilfe, 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 die Branche geht unter, dann löst das natürlich bei Leuten, die irgendwie 27 sind und 2 Jahre Arbeitserfahrung haben, auch einfach wirklich ein Schiss aus. So, ne? Und das führt auch zu keiner geilen Arbeitsatmosphäre. So. Dann haben wir krass daraus gelernt, haben wir auch Feedback bekommen. Und ich glaube, was gerade ein riesengroßes Asset von uns ist, ist, dass wir so klein und agil sind. Also, ich kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte eine Person, die in unserem Survey angegeben hatte, ja, irgendwie der Druck jetzt hier erzeugt bei mir Gegendruck und war auch ganz unten im Usage von AI, das konnte ich halt sehen, also hat es gar nicht benutzt. Und das war für mich total Schock, ne? Also ich inzwischen schon hier am selber Sachen bauen und dann sehe ich, die Person hat irgendwie 5 Nachrichten geschrieben. So, und dann hatte ich aber dann halt die Chance, okay, nach diesen ganzen Sachen, die implementiert wurden, ich kann die halt noch einfach anrufen, ne? Ich kann dann als Geschäftsführerin mich mit der hinsetzen, eine halbe Stunde sagen, ey, was brauchst du? Ich habe jetzt gerade total Angst, dass wir dich abhängen. Was, ne? Und in diesem Gespräch hat man richtig gemerkt, das Mindset hat sich bei ihr voll gedreht, bei der Person, richtig motiviert, hat sich jetzt mit unserem Head of AI eigenständig Termine eingestellt, ne? Will jetzt auch nochmal gucken, wo kann sie für ihren Skill quasi nochmal extra was bauen. Und diese kleine Größe und diese Agilität, die spielt uns halt krass in die Karten gerade. Also wie schnell wir auch dieses Mindset drehen konnten. Ich habe auch den Agency Happiness Report gelesen von
AI Readiness und Happiness hängen zusammen.
Genau. Ja. So, ne? Und ich glaube schon, dass jetzt, also ne, 100% ist vielleicht übertrieben, aber 90% hier wirklich sagen, ey, wir wissen genau, wo Charles und Charlotte hin soll, wir wissen genau, was unsere Aufgabe ist. Klar ist da immer noch wahrscheinlich teilweise ein bisschen, okay, und ne, Revenue per FTE und wie Effizienzsteigerung, wie passt das zusammen mit unserem Qualitätsanspruch? Wir haben auch noch nicht die Antwort für alles, aber ich bin schon auch stolz, wo wir damit jetzt, also was jetzt gerade der Status quo ist.
Aber das kann ich teilen, ne? Also ich weiß nicht, wie es in sehr viel größeren Konstrukten ist, aber ich genieße das auch sehr, ne? Dass man, also wie ihr es auch gesagt habt, diese ganzen Sharing-Formate, dieses sehr stark on the job Sachen ausprobieren, den Leuten einfach die Suite zur Verfügung stellen und dass sie sich eigentlich, und das ist ja das Beste jenseits der Theorie, sich einfach mit Cases und Anwendungsbeispielen gegenseitig inspirieren und darüber ja auch, also ich finde es auch persönlich, das ist so ein krasses Enablement. Du hast früher ja nichts machen können, weil du hast vielleicht eine Idee, aber du musstest auf 10 Gewerke warten, bis du damit weitergekommen bist. Und jetzt kannst du halt im besten Sinne des Wortes selber Creator sein, weil du das herstellen kannst. Du kannst jetzt selber coden, ja, das. Ich hatte Informatik im BWL und war grottenschlecht. So, plötzlich kannst du was coden, wenn du Lust drauf hast. Also zumindest auf so einem Niveau, wie wenn jetzt jemand plötzlich Kampagnen macht, der vorher gecodet hat wahrscheinlich. Aber trotzdem, hey, man kann das jetzt machen und es wird besser. Wow. Aber sag noch mal ganz kurz zu den Prozessen in euren Bereich, ne? Weil ich kann ja mal bei mir aus dem Nähkästchen plaudern. Am Anfang habe ich gedacht, wie krass ist das denn? Wir nehmen jetzt die ganze Organisation und gucken uns mal an, wo sind welche Prozesse, was können wir automatisieren. Und da hatte ich, glaube ich, so eine Liste von 100 Use Cases oder so und habe gedacht, ja geil, und da fängst du jetzt an und dann läuft das alles so. Und irgendwie ist das so ein Friedhof, weil das natürlich dann auch auf gewisser Weise, also erstens Quatsch ist, weil nicht alles, was man automatisieren kann, macht total Sinn zu automatisieren. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, hat es auch unfassbar viel mit Wissensmanagement zu tun. Ja. Also ja, du kannst eine Case-Datenbank hinterlegen, aus der sich dann für irgendwelche NB-Anfragen automatisch Cases generieren. Aber du musst ja auch dafür sagen, dass neue Cases abgelegt werden, dass sie aktualisiert werden, wenn es neue KPIs gibt. Und meine Frage war auch sofort, brauchen wir eigentlich perspektivischen Wissensmanager, Managerinnen, jemand, der dafür verantwortlich ist, das Wissen zu hosten, weil so viel passiert, oder Kunden-Onboarding, ne? Kommt ein neuer ins Team des größten Kunden, da ist super viel Know-how, was immer wieder verloren geht. Könnte man das nicht in der Wissensdatenbank und so, aber wer füttert die? Wer sorgt dafür, dass es aktuell bleibt und so? Das beschäftigt mich nach wie vor total.
Ja, ist absolut. Und da bin ich auch bei dir. Also KI ist nur so gut, wie das Wissen und der Kontext da sind. Und once again, alle haben Zugang zu KI. Und du kannst KI ja nur einzigartig machen, soweit es geht, wenn es Zugang auf dein Wissen hat und deinen Kontext. Und dann bin ich bei dir, Thema Wissensmanagement, unfassbar schwierig. Haben wir auch noch nicht die Antwort. Mhm. Was wir jetzt gerade gemacht haben, ist, wir haben wirklich so ein, also bei uns ist das ein Agent, der heißt AIOS. Und der steuert das alles. Also der steuert auch wirklich andere Agenten. Das heißt, wenn ich jetzt sage, hey, mein LinkedIn-Postwriting-Agent, der ist Quatsch, dann sage ich das dem iOS-Agenten, dann passt der den an, dann passt der den für alle an und der speichert auch eine Version und der dokumentiert das auch. So, ne? Und das ganze Wissen muss natürlich trotzdem angefüttert werden. Ne? Und wir machen das aber auch mit den Menschen hier, dass wir sagen, jeder Mensch gibt seine Qualitäten rein. Wo Stärken sind, wo keine Stärken sind, wo man die Person so ansprechen kann. Aber das ist, bin ich bei dir, das muss gesammelt und strukturiert übersetzt und verfügbar gemacht werden.
Genau, und also ne, die Probleme, die es früher gab, die löst halt auch KI nicht. Also es ist genauso wie wenn du dann den großen Onboarding-Ordner hast, ne, und da liegt dann die eine Strategie drin in V1, V2, V3 und dann, ah ja, V4 ist doch nicht abgelegt, aber wo finde ich die denn nochmal? Ja, also das ist jetzt so. Und das, ja, das hast total. Du natürlich auch genauso bei...
Oder
bei,
das Wiki, das jeder vergisst, dass es das gibt.
Genau. Genau. So.
Naja, genau. Aber das zum Beispiel ist ein guter Aufhänger, weil wir haben, also bei uns Chief of Staff, das ist einer meiner Lieblingsagents, das war wirklich mindblowing damals. Der hat Zugang auf alles. Das heißt, wenn ich jetzt frage, oh Gott, ich war jetzt 2 Tage irgendwie nur in Workshops, ich habe morgen einen wichtigen Termin, kannst du mir einmal kurz eine Summary schicken von was passiert ist? Guckt er sich E-Mails an, der guckt sich an, was die Calls, die wir haben, werden transkribiert, auf der Drive abliegt, Slack Asana und schickt mir in 30 Sekunden eine Top Summary von was ist passiert.
Ja,
was
das ist eine mega Arbeitserleichterung.
Also das ist Wahnsinn. Und das
habt ihr denn Google als Arbeitsbasis grundsätzlich als Plattform?
Ja. Sind wir auch sehr, also war
happy
natürlich
mit.
Ja, glaube ich, total.
Unfassbar happy, ne? Weil ich glaube auch Google mit.
Ich finde es auch nicht, also es ist auch unschlagbar. Weil das allein schon so Schnittstellenfähigkeit und so. Ja. Nee, wir werden wahrscheinlich wechseln. Ja, alle Mitarbeitenden, die das jetzt hören, denken so, oh mein Gott, schon wieder ein Systemwechsel. Aber ja, ich finde es, wir haben es analysiert und es ist die beste Plattform.
Ja. Also bin ich absolut bei dir, ne? Und noch ein Gedanken, weil ich brenne für dieses Thema. Ich glaube, das ist auch so wichtig. Ich teile das auch alles gerne, weil ich möchte, dass die Industrie weiter nach vorne kommt, dass wir gegenseitig lernen. Was du eben meintest mit dem Thema Prozesse mappen. Ganz ehrlich, also wir haben das jetzt, ist der dritte Anlauf. Wir haben es zweimal in den Sand gesetzt, weil es so schwer ist. Wir hatten auch beim ersten Workshop erstmal, gucken uns die Teams an. Ja, wie Prozess, wir machen das alle auf unsere eigene Art und Weise. Wir sind Jesus Christ. Natürlich bist du als kreativ- und kulturorientierte Agentur nicht die Besten im Prozessmanagement. Sollte auch nicht unsere Kernkompetenz sein. Aber ersten Schritt ist erstmal Prozesse und Standards definieren, bevor du sie automatisierst.
Und das ist ja auch was, ich finde das total heilsam, weil du ja, also wir kümmern uns um ganz viele Sachen, aber sowas wie Prozesse und Strukturen, das ist ja jetzt auch nichts, worauf alle total Bock haben. Das heißt, im Zweifel ist auch das eine Arbeitserleichterung, wenn da Klarheit herrscht. Das soll ja nicht heißen, dass man die Leute einfärcht in irgendein System, sondern das erleichtert es eher.
Und one last thought, weil mir das als Kreative immer sehr wichtig ist, Überprozessualisierung und Überstrukturalisierung, Strukturalisierung, hat man das deutsches Wort erfunden, killen Kreativität. Ich bin in der festen Überzeugung davon, dass Kreativität ein bisschen Chaos braucht. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz feine Linie, wo wir sehr aufpassen müssen, dass wir nicht auf einmal unsere Kreative durch irgendwelche, also ich habe zum Beispiel...
Und so durchautomatisiert haben. Genau. Ja, bin ich bei dir.
Ja, und auch die Effektivität da so krass steigern, weil du brauchst eben diese Unvernunft, dieses um die Ecke denken, dieses, ja... Es sind dann halt die Schafe, what the fuck, so, ne? Ja. So, das brauchst du und das kannst du halt nicht in den Prozess gießen. Also was wir haben als Beispiel, das habe ich jetzt, bin ich gerade dabei aufzusetzen, dass ein Agenten habe, der unsere Kreativen, gerade JuniorInnen, einmal durch einen Kreativprozess führt, ne? Da sind dann alle Kreativtechniken drin. Denk groß, denk klein, denk im Paradox, challenge the brief, mach das Gegenteil, so, ne? Und dann am Ende, wenn du dann, da steht auch drin, jetzt lauf einmal um Block, bitte, ne? 5 Minuten, erst dann bin ich wieder verfügbar, so, dann müssen die einmal um Block laufen. Das ist natürlich eine Stütze, klar, aber trotzdem ist das, und am Ende geht der Agent dann auch noch einmal selber durch den Prozess von dem Briefing, ne, macht einmal die Kreativtechnik. Das ist schon cool, ne, aber das ist halt eine Krücke. So, das
ja,
ist eine
absolut. Krücke. Und weil jeder hat ja auch seinen anderen Weg dazu und das ist ja zutiefst individuell. Ne?
Ja.
Da bin ich total bei dir. Wir merken es auch sehr stark in der Strategie. Also du kannst das nutzen, um ganz viel Daten zu analysieren und Studien und all das irgendwie datenschutzkonform irgendwie dir abzuziehen. Dann hast du Erkenntnis, aber du musst als ein Stratege mit deiner Intuition, mit der Erfahrung auch ne, finde den Fehler, also finde das, was merkwürdig im besten Sinne ist und nimm das, weil das System wird irgendeinen langweiligen Scheiß nehmen, weil das der kleinste gemeinsame Nenner ist, der daraus kommt. Ne? Und das bin ich total bei dir. Das war auch die große Angst unserer Strategie-Unit. So, oh, bitte jetzt nicht Use Cases, dass wir alles nur noch mit GPT gestützt machen müssen, sondern lass uns gucken, an welchen Stellen das Sinn macht in der Wertschöpfung und wo wir es uns auch verbieten, ein Stück weit.
Ja.
Also, oder wenn du dann was hast, gerne mal im Sparring oder gegentreten lassen und, das ist voll okay. Ne? Aber die Faulheit der menschlichen Gehirne, sich dann auf diesem Tool aufzuruhen und mittelmäßiges Zeug zu machen, die ist halt verführerisch.
Genau, die ist verführerisch und die ist fatal und sehr, sehr gefährlich für die Industrie und auch für unsere Arbeit. Und wo ich nochmal, also oft probieren oder teilen möchte, ist das Tool oder das Konzept der Swimlanes. So gucken wir uns diese Prozesse an, weil bei Swimlanes definierst du, was macht die Maschine, was macht der Mensch. Und da sind wir wieder auch bei einem deiner Lieblingsthemen, Kim, Wertschöpfung von Agenturen. Und auch warum diese Talente hier sind. Keiner hat doch Bock, hier Stunden einzutragen. Und ich bezweifle auch, dass Leute Bock haben auf Core Reports und auf KVAs, das manuell zu schreiben und Excel-Tabellen auszufüllen. Also ich frage mich auch, ob Marken dafür in Zukunft bezahlen werden. Aber das über die Maschinen laufen zu lassen und dann, was du gerade sagst, das menschliche Gespür, mehr Zeit für Diskussion, mehr Zeit für Brainstorming, das macht doch dann den Unterschied. Und da, finde ich, müssen wir als Branche hin.
Ja, wir haben jetzt sogar eine AI-unterstützte Agentursoftware neu eingeführt. Das macht mich total glücklich, weil die dir dann so Sachen sagt wie, du kalkulierst jetzt diesen KVA-Grobkonzept auf Kunde X. Kleiner Reminder, beim letzten Projekt lagen die tatsächlich in Stunden 20% drüber. Willst du nochmal drauf gucken?
Genau.
Oh, mindblowing, das ist so toll, weil dieses Wissen geht ja jedes Mal verloren mit jemandem, der wechselt, der krank ist, der im Urlaub ist. Und das ist ja genau die Lernkurve, die du eigentlich brauchst und die du jedes Mal wieder vergisst, weil du sagst, oh, Grobkonzept kalkulieren wir immer so mit Summe X. Und da finde ich es auch so krass. Also das kann ja rauf wie runter gehen. Das hat einen Riesenwert.
Genau, das hat einen Riesenwert. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema, wenn alle nur in ihren einzelnen Chatfenstern rumschreiben, dann hast du diesen Standards nicht. Du hast diese Qualität nicht. Du hast dieses übergreifende Wissen nicht. Deswegen glaube ich, musst du die Agentur in Zukunft wirklich so aufsetzen, dass du alle Zugang haben zu diesem gleichen Qualitätsstandard, zu dem gleichen Wissen. Und das ist ein ganz krasser Transformationsprozess.
Mhm. Ja, bin ich total bei euch. Ach Mensch, Leute, das hat richtig Spaß gemacht.
Ich könnte jetzt mal eine Stunde mit dir weiterquatschen.
Ja, könnte ich auch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall warten wir nicht wieder 3 Jahre, so viel ist man
sicher.
Aber das war toll. Und ich wünsche euch jetzt erstmal einen guten Start mit eurer Unit. Erste gute Experimente im Forschungslabor.
Danke.
Danke, Kim. Danke euch sehr.
Hat Spaß gemacht.
Tschüss.
Danke dir. Ciao, ciao.
Ciao.